HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
Noch nie wurde eine Niederlage beim HSV so positiv bewertet wie das Pokalaus in Freiburg. Nach einem couragierten Auftritt haben sich in Hamburg plötzlich wieder alle. Steffen Baumgart war gut gelaunt auf der Pressekonferenz nach dem Spiel und schlägt auch schon wieder persönliche Töne an. Er spricht auch von einem neuen Maßstab, was Tempo und Intensität betrifft. Vergessen scheint plötzlich die ernüchternde 2:4 Pleite von Elversberg. Oder trügt der Schein? Das wollen wir heute analysieren in unserer neuen Folge von HSV, wir müssen reden. Außerdem werfen wir einen Blick auf den kommenden Gegner 1. FC Nürnberg, der einen spannenden Trainer an der Seitenlinie hat. Fadi Keblawi von den Nürnberger Nachrichten erklärt uns den Trainertyp Miroslav Klose. Doch zuvor wollen wir natürlich über den HSV sprechen. Mein Name ist Stefan Walter und ich freue mich auf die Expertise unseres Führungsspielers im Sportressort, Henrik Jacobs. Moin Henrik.
Moin Stefan, ja, was für eine Zuschreibung. Vielen Dank dafür, das ist mir leider in meiner aktiven Fußballkarriere nie passiert. Schöne Grüße an den VfL Oldesloe und den SV Eidelstedt. Ja, da wurde ich leider nie als Führungsspieler bezeichnet, aber wenn du das so empfindest, dann sehr, sehr gerne.
Ja, Henrik, du warst auch in Elversberg dabei, dort allerdings als einziger Führungsspieler, denn Stefan Kunz vermisste hinterher die Führungsspieler beim HSV. Hast du den Führungsspieler denn gefunden oder hat er recht?
Also ich habe ehrlicherweise einiges vermisst beim HSV, zumindest nach den ersten 30 Minuten. Da muss man ja schon sagen, hat der HSV die richtige Einstellung gehabt zu diesem Spiel in Elversberg, was man ja vorher schon etwas kritisch schon sich gefragt hat, ob der HSV das dann diesmal anders annimmt als vor einem Jahr und auch als bei vielen anderen Spielen in der zweiten Liga, gerade bei diesen kleineren Clubs in kleinen Stadien. Ich erinnere mich an das Spiel vor einem Jahr beim VfL Osnabrück. Ich glaube, da war es wirklich so eine Einstellungssache. Diesen Eindruck hatte ich eigentlich in diesem Spiel nicht. Und trotzdem natürlich, nach den ersten guten 30 Minuten hat der HSV das Spiel dann komplett aus der Hand gegeben. Und ich glaube, das ist das, was Stefan Kunz auch gemeint hat, dass sich in dieser Phase dann halt auch keine Führungsspieler haben finden lassen, die dann Verantwortung übernehmen auf dem Platz. Ich finde ja persönlich diese Debatten immer mit Führungsspieler sind mir immer ein bisschen zu billig und ich glaube, es gibt viele Spieler beim HSV, die Verantwortung übernehmen können, die das auch in dieser Phase hätten machen können, die auch vor einem Jahr in Elversberg dabei waren. Ich glaube, das ist ja auch das, was Stefan Kunz vor allem gemeint hat, dass viele Spieler das ja schon mal erlebt haben, diesen Standort Elversberg, was da passieren kann, wie gut so eine Elversberger Mannschaft dann auch spielen kann. Ich glaube, das hat man in der zweiten Halbzeit gesehen. Da hat Elversberg sich ja wirklich in den Rausch gespielt, gerade dieses 3:1, wie da das Hamburger Mittelfeld überspielt wurde. Und in so einer Phase gibt's dann einfach natürlich normalerweise Spieler, die dann vielleicht das ein bisschen an sich ziehen und die hat Stefan Kunz vermisst. Wir können auch gleich nochmal reinhören, was er dazu gesagt hat. Aber ich glaube grundsätzlich der Satz, den ich am ehesten unterstreichen würde, man hat in dieser Phase die Mannschaft vermisst. Also Elversberg hatte eine Mannschaft, das hat ja Stefan Kunz gesagt und beim HSV hat er die nicht gesehen. Ich glaube gerade eine Woche zuvor in Magdeburg hat der HSV ja genau das gehabt. Da hat sich die gesamte Mannschaft reingebissen in dieses Spiel dann in der zweiten Halbzeit, als es darum ging, diese Führung zu verteidigen. Und genau das hat man halt jetzt in Elversberg nicht gesehen.
Ja, ich teile deine Analyse und wir hören doch mal direkt rein, was Stefan Kunz genau gesagt hat nach dem 2:4 von Elversberg.
Warum kriegt das keiner hin? Warum waren die, sagen wir mal, besten Spieler noch die, die noch nicht so lange beim HSV spielen? Ja? Warum sind die Spieler, die schon ein bisschen länger hier sind und normalerweise wissen müssten, wenn man auch so einen Verein hinter sich hat und so eine Fangemeinde hinter sich hat, warum kriege ich es nicht endlich mal hin, um hier genau dann, wenn es wieder so läuft, wie es eigentlich keiner haben will, dann endlich mal meinen Charakter zu drehen und mal was anders zu machen, das wäre dann ein Zeichen von Entwicklung. Das haben wir heute nicht gezeigt.
Ja, deutliche Worte von Stefan Kunz stellt den Charakter der Mannschaft in Frage und gerade auch der Spieler, die jetzt schon etwas länger dabei sind. Ich glaube, da konnte sich der ein oder andere Spieler angesprochen fühlen. Ich glaube, Stefan Kunz, er ist jetzt ja noch nicht so lange dabei. Deswegen war es jetzt schon etwas überraschend, dass schon nach dem 10. Spieltag dann so deutliche Worte kommen und auch die Mannschaft so stark kritisiert wird. Andererseits, er weiß natürlich auch, was das Problem des HSV in den vergangenen Jahren war und hat vielleicht sogar gewartet auf so ein Spiel, um dann auch nochmal entsprechend sich zu äußern und versuchen dann auch frühzeitig diese Stimmung in der Mannschaft wieder etwas anzuspitzen, da relativ schnell auch klare Worte zu finden, dass halt nicht wieder das passiert, was in den vergangenen Jahren passiert ist. Da gab es dann ja auch viele Spiele, wo vielleicht dann hinterher gerade sowas vermisst wurde. Ich glaube, das war auch so die Rückmeldung von vielen Fans, so endlich mal einer, der da klare Kante zeigt und dann sich das nicht gefallen lässt von der Mannschaft. Gerade so nach den Jahren mit Tim Walter und Jonas Bold. Ja, bin gespannt, wie jetzt so diese Worte dann auch in der Mannschaft angekommen sind und ja, ich denke, am Wochenende wird man da schon eine Reaktion sehen gegen Nürnberg und entscheidend wird dann aber auch wieder dann der weitere Saisonverlauf sein, wo dann noch viele Spiele kommen, wie in Elversberg, wie jetzt, glaube ich, in diesem Jahr noch, dann in Ulm zum Beispiel, ja, oder in Braunschweig auch demnächst.
Genau, Braunschweig und Ulm, die nächsten sicherlich heiklen Auswärtsspiele, gerade mit Blick auf die Schwächen gegen kleinere Mannschaften, speziell auswärts. Man muss halt einordnen zu dieser Fundamentalkritik von Stefan Kunz dazu sagen, dass es auch generell sein Führungsstil zu sein scheint, auch mal wirklich deutliche Kritik anzusprechen, auch mal etwas lauter zu werden. Er hofft sich davon, neue Reize zu setzen. Am Ende geht es aber letztlich darum, auch diese Sichtweise, die du schon geschildert hast aus Elversberg, dass es sich eben wirklich diesmal endgültig nur um einen Ausrutscher handelt und eben nicht ein wiederkehrendes Muster ist. Man kennt das ja, diese fehlende Gegenwehr auswärts in kleineren Stadien, dieses subjektive Gefühl, die Spieler sind nicht bereit, an ihr Leistungslimit zu gehen. Es wird dann immer schnell zur Führungsspielerdebatte gemacht, aber am Ende ist es natürlich die ganze Mannschaft, die ja einfach anders auftritt als vor allem in den Heimspielen oder in den Topspielen. Welchen Eindruck hast du? Man hat jetzt ja im Sommer auch gerade extra versucht, dieses frische Blut, wie es immer genannt wurde, intern ranzuholen an den Kader, neue Spieler ranzuholen, die noch nicht mit den Misserfolgen der vergangenen Jahre konfrontiert sind und dadurch eigentlich ja diesen Schlendrian der vergangenen Jahre aus der Mannschaft zu kriegen. Hast du den Eindruck, dass dieses Projekt generell auf dem richtigen Weg ist, dass man da wirklich auch den richtigen Weg eingeschlagen hat? Oder denkst du, naja, im nächsten Auswärtsspiel in Braunschweig können wir schon wieder ein ähnliches Spiel sehen?
Ja, ich glaube, das ist so die Frage, womit wir uns ja auch seit Jahren jetzt beschäftigen. Also der HSV hat ja schon oft dann immer auch wieder im Sommer seine Mannschaft verändert und versucht, diese ja Achse in der Mannschaft dann auch zu verändern, so dass eben gerade diese Erfahrungen der Vergangenheit irgendwie rauskommen. Aber trotzdem ist das einfach ein Grundsatzproblem beim HSV, was sich dann auch überträgt auf neue Spieler, dieser Hang zur Überheblichkeit. Ich glaube, das ist einfach etwas, was beim HSV hier etwas automatisch passiert, gerade wenn du dann zwei Spiele hattest, wie jetzt in Düsseldorf und gegen Magdeburg, wo du dann auch gefeiert wirst, wo die Fans dich feiern und die Medien natürlich auch. Und dann spielst du in Elversberg, alles läuft gut und dann wird man automatisch halt so ein bisschen nachlässiger. Und dann ist es natürlich auch so, was auch dazu kommt als HSV, kannst du dir in der zweiten Liga einfach keine Schwächephasen leisten. Dafür sind die Gegner dann einfach auch zu motiviert immer wieder gegen den HSV. Also ich glaube, es gibt vielleicht andere Mannschaften, die in so einem Spiel ein ähnlich gutes Spiel gemacht hätten. Die hätten das dann vielleicht auch locker nach Hause gespielt. Aber Elversberg dann, ja, da ist dieser HSV dann, der große HSV, wenn der kommt, der zündet dich einfach als Spieler nochmal an. Das ist ja etwas, was man immer wieder auch beobachtet. Und die Gegner wachsen dann über sich hinaus. Und dann musst du natürlich ja als Mannschaft sehr, sehr stabil sein. Ich finde, diesen Eindruck hatte man jetzt zuletzt eigentlich unter Steffen Baumgart auch dadurch, dass die Mannschaft etwas defensiver spielt. Und ja, jetzt gab es einige Veränderungen. Es waren ja auch jetzt einige neue Spieler dabei. Perrin zum Beispiel in der Abwehr. Marco Richter im Mittelfeld, der aber auch noch so Probleme hat, in der zweiten Liga sich zurechtzufinden. Ja, von daher, es ist auf jeden Fall ein Muster, was immer wieder zu beobachten ist beim HSV und das kriegt kein Trainer so richtig in den Griff. Man hatte jetzt so das Gefühl, Steffen Baumgart ist vielleicht so mit seiner Art jemand, der das in den Griff kriegt, weil er dann auch frühzeitig erkennt, ja, wenn da so die ersten Warnsignale da sind und ja, ich glaube auch im ersten halben Jahr unter ihm, jetzt gerade in der letzten Saison, gab es das auch schon mal. Das wurde dann das Derby gewonnen gegen St. Pauli, sehr, sehr überzeugend. Man hatte das Gefühl, da steht eine Mannschaft auf dem Platz und dann eine Woche später letzte Chance um den Aufstieg und in Paderborn dann ein blutleerer Auftritt. Ja, auch da war es schon, finde ich, eine sehr große Enttäuschung irgendwie da, wo man sich dann auch von Steffen Baumgart mehr erwartet hätte. Und ich bin gespannt, ob es jetzt wirklich nur ein erster Ausrutscher war. Ich finde, es war jetzt wieder so dieser klassische, typische HSV, wo ich dann schon etwas skeptisch bin, wenn ich dann auf den Rest der Saison gucke. Das Gute ist vielleicht sogar dieses Jahr, es gibt nicht so viele kleine Mannschaften wie vielleicht noch in anderen Jahren, sondern in diesem Jahr mit Schalke, mit Hertha, mit Köln, mit Hannover. Das sind alles große Namen und in diesen Spielen hat der HSV eigentlich immer die wenigsten Probleme gehabt, wenn man auch vielleicht nicht so viel vom HSV erwartet. Von daher ja, wird es auf jeden Fall spannend. Für mich war das jetzt schon so das erste Spiel, wo ich dann doch etwas skeptisch wurde, wenn es jetzt auch Richtung Frage Aufstieg oder nicht geht.
Also ein Jahr müssen nochmal Paderborn und Fürth aufsteigen und dann sind endlich alle großen Traditionsvereine in der zweiten Liga und der HSV kann es dann auch schaffen. Vielleicht ist das die neue Strategie, die im Volkspark verfolgt wird.
Ja.
Ich war jetzt ja in Freiburg dabei und das ist ja auch vorher viel von der Reaktion gesprochen worden, die Mannschaft jetzt zu zeigen habe. Es ist dann auch tatsächlich eine Mannschaft auf dem Platz zu sehen gewesen. Also der größte Kritikpunkt von Stefan Kunz, der wurde dann schon mal angegangen. Für mich allerdings kam das Lob dann auch gleich wieder zu schnell, denn solche Spiele wie in Freiburg, also in dem Fall ja sogar bei einem höherklassigen Gegner auch noch auswärts und Bundesliga Fünfter, man hat nichts zu verlieren. Das waren ehrlicherweise noch nie die Spiele, in denen der HSV Probleme hatte. Also auch in der zweiten Liga in den Topspielen, wie du es ja gerade angesprochen hast, hat sich der HSV schon immer leichter getan als gegen die vermeintlich kleineren Mannschaften. Jetzt nach der Halbzeit Spielschaffer 0-2 auswärts, wie gesagt, Bundesliga Fünfter. Ich glaube, viele Fans haben das Spiel bereits verloren geglaubt. Und dann kommt die Mannschaft eben sofort wieder zurück, erzielt direkt den Anschlusstreffer aus der Pause kommend, hat sich in der Kabine nochmal auf die zweite Halbzeit wirklich vorbildlich von der mentalen Seite her eingeschworen. Spieler wie Fabio Baldé hatten eine ganz andere Intensität auf dem Platz. Also es lag gar nicht an Umstellung, es gab keine Umstellung. Es lag auch nicht an personellen Wechsel, die erst später kamen. Sondern sie sind wirklich dann nochmal mit einer anderen Griffigkeit auf den Platz gekommen und haben sich am Ende teuer verkauft. Ich glaube, das war auch das Maximum, was man da rausholen konnte. Fast sogar noch die Verlängerung erzwungen. Wobei dann auch unklar ist, ob Freiburg nochmal einen Gang höher geschalten hätte. Man hatte schon den Eindruck, dass die mit so wenig Gegenwehr wie möglich eine Runde weiterkommen wollen. Also, dass da noch lange nicht das Potenzial der Mannschaft ausgeschöpft war. Am Ende war ich dann doch etwas überrascht, wie sehr sich alle wieder an den Armen lagen beim HSV. Dafür, dass vier Tage vorher noch ziemlich viel im Grund und Boden geredet wurde. Ich bleibe dabei, für mich sind die Gradmesser jetzt vor allem Braunschweig und Ulm, das sind die nächsten heiklen Auswärtsspiele. Auch Nürnberg zu Hause, Traditionsverein, wieder ausverkaufte Kulisse, wird sicher nicht das Spiel sein, das dem HSV vor Probleme stellt. Aber ja, wir werden da auf jeden Fall dranbleiben und mal schauen, ob der HSV dann wirklich auch die Konstanz an den Tag legen kann, auf die es auch ankommen wird, um am Ende aufzusteigen.
Genau, und das Thema Führungsspieler ist ja jetzt auch am Wochenende interessant. Also Robert Latzel ist ja sowieso verletzt. Jonas Meffert fehlt jetzt mit der Gelb-Rot-Sperre. Sebastian Schonlau ist noch ein Spiel gesperrt nach seiner roten Karte. Ja, also drei Achsenspieler, die jetzt fehlen. Und von daher müssen jetzt andere Spieler da die Verantwortung übernehmen. Wer fällt dir da jetzt so ein? Also Davy Selke natürlich vorne als erfahrener Stürmer.
Also ich glaube, Davy Selke hat wirklich in Rekordzeit eine Führungsrolle in der Mannschaft eingenommen. Ich persönlich habe ihn im Trainingslager im Sommer noch als etwas nervig empfunden. Also auch aus Spielersicht habe ich mir gedacht, meine Güte, der ist ja nur am Quatschen, der ist ja nur am Sabbeln auf dem Platz. Das würde mich ja tierisch nerven. Auf der anderen Seite, wir sprechen ja auch regelmäßig mit ihm nach den Spielen und er macht schon einen sehr souveränen, geschlossenen Eindruck und man hat schon das Gefühl, okay, sein Wort hat jetzt auch Gewicht und der Junge hat einfach auch ein paar Sachen erlebt im Fußball. Der weiß auch, wie man sich in bestimmten Situationen zu verhalten hat und der kann auch auf dem Platz führen. Und gerade so diese eklige Spielweise, die er auch mal an den Tag legt und auch mal den Ellenbogen ein bisschen höher hält, als es vielleicht erlaubt. Ich glaube, das tut dem HSV ganz gut und ihn sehe ich da natürlich gerade durch Robert Latzels Ausfall jetzt in erster Linie in der Verantwortung. Dass jetzt auch noch Schonlau und Meffert am Wochenende gesperrt fehlen, ist natürlich bitter. Auf der anderen Seite Heuer Fernandes, auch ein wichtiger Wortführer in der Mannschaft. Wir dürfen nicht vergessen, vor einem Jahr war er noch derjenige, der vor jedem Spiel die Mannschaftsansprache gehalten hat, bevor es dann auf den Platz ging. Also Tim Walter hat das in der vergangenen Saison an ihn abgegeben, bis zu seiner Entlassung dann. Also er ist zweifellos, trotz seiner Position, in der er immer etwas weiter weg vom Spiel geschehen ist, ist er ganz wichtig für die Mannschaft. Und dann muss vielleicht auch langsam mal Ludovit Reis aus der Deckung kommen. Vielleicht passend zu Halloween mal das Kostüm ablegen und mal wieder das alte Gesicht zeigen, das ihn auch hier zu einem sehr beliebten Spieler bei den Fans hat werden lassen. Sehr gespannt bin ich, wer Jonas Meffert ersetzt. Da fehlt mir ehrlicherweise die zündende Idee. Also ich könnte mir vorstellen, dass es Lukas Poreba macht. Das wäre vielleicht auf den ersten Blick so die simpelste Lösung, aber ich würde auch nicht ausschließen, dass sich Steffen Baumgart da etwas Besonderes einfallen lässt, vielleicht auch ein bisschen umstellt. Was meinst du?
Ja, ich überlege auch gerade Daniel Afatli ist natürlich jetzt ein Spieler, wo die Frage ist, auf welche Position stellt ihn dann Steffen Baumgart? Eigentlich sagt er ja selbst, am liebsten sieht er ihn eine Position weiter vorne, also im defensiven Mittelfeld. Da finde ich, hat er auch seine größten Stärken so als Balleroberer. Das ist ja so seine größte Stärke, die er auch beim HSV sehr, sehr gut eingebracht hat schon. Und dann muss man mal schauen, Lucas Perrin, du nennst ihn ja Luca Perrin, aber ja, wir haben nochmal nachrecherchiert, er selbst nennt sich Lucas Perrin. Also.
Ja, bringe ich ihm nochmal bei, wie man seinen Namen ausspricht.
Mach das mal. Glaube, er hat so auch die ersten 30 Minuten ganz solide gespielt und dann war dann auch etwas überfordert so in dieser Phase in Elversberg, als es nicht lief. Ein, zwei Stellungsfehler dann auch dabei, vom 1-2 sah er nicht so richtig gut aus. Trotzdem, ja, so ein Spieler muss natürlich jetzt dann auch spielen und ich glaube, dass er jetzt im Pokal nicht von Anfang an gespielt hat, war auch ein Zeichen, dass Steffen Baumgart ihn da jetzt am Wochenende einplant. Und dann ist die Frage, wie er so hinten sich positioniert und ob dann Daniel Afatli weiterhin hinten bleibt oder ob er eine Position nach vorne geht. Andererseits, ich habe das Spiel in Freiburg jetzt nur so am Rande auf dem Handy gesehen. Lukas Poreba, glaube ich, war ganz in Ordnung, bringt ja prinzipiell sehr, sehr viel Ballsicherheit mit. Das ist ja auch seine größte Qualität. Und finde ich, hat ja eigentlich auch Potenzial. Man hat ihn auch verpflichtet für viel Geld. Ich glaube, den muss man jetzt dann vielleicht auch mal da reinschmeißen und spielen lassen. Und dann kann er vielleicht auch noch ein wichtiger Spieler werden. Und Ludovic Reis ist es aktuell nicht. Auch wenn er zwischendurch, man dachte gerade in Düsseldorf, ein gutes Spiel gemacht, dass er da wieder auf dem Weg zu alter Stärke ist. Aber jetzt, er ist einfach immer noch nicht so gerade am Ball irgendwie der alte Ludovic Reis. Ich glaube, da fehlt einfach noch aktuell sehr, sehr viel Selbstbewusstsein, wenn er den Ball hat. Er versucht Sachen, aber es klappt nicht so richtig. Und trotzdem ist er als Vizekapitän ja auch ein wichtiger Führungsspieler. Und ich denke, dass Steffen Baumgart ihn auch weiterhin dann jetzt einsetzen wird, wo Jonas Meffert fehlt. Also ja, Poreba und Reis im defensiven Mittelfeld kann ich mir gut vorstellen, wenn dann Elfhardli weiterhin hinten spielt.
Ja, ich denke, es führt fast keinen Weg dran vorbei, als Elfhardli weiter in der Abwehr zu lassen, dadurch, dass Dennis Hatzikadunic ja weiterhin verletzt fehlt.
Stimmt, der ist ja auch noch nicht fitter.
Genau, Perrin wird ziemlich sicher zurück in die Startelf kehren. Bin ich auch bei deiner Analyse, dass er aufgrund der wenigen Spiele in den vergangenen Wochen jetzt nicht 3 Spiele in einer Woche machen sollte und deswegen in Freiburg nicht zum Einsatz kam. Aber wenn sollte Elfhardli ins defensive Mittelfeld rücken, dann müsste schon Moritz Heier in die Abwehr rücken. Und das sehe ich ehrlicherweise nicht. Ich lasse mich gerne überraschen. Vielleicht verfolgt Steffen Baumgart auch einen ganz wilden Plan und lässt Mikkel Bronsies hinten in der Dreierkette spielen. Aber das sehe ich alles nicht, gerade weil Schonlau fehlt und ja auch für seine Kommandos sehr wichtig als ja so Abwehrchef dann auch hinten drin ist. Glaube ich, wird er da nicht zu viel experimentieren, also nicht mehr als er muss. Und dann sehe ich auch eher Poreba im defensiven Mittelfeld. Ein bisschen anderer Spielertyp als Jonas Meffert, hält den Ball deutlich länger. Meffert ist ja bekannt für an ihm klatschen lassen, an ihm weiterleiten, immer wieder den Blick für den Mitspieler haben. Poreba eher einer, der auch mal ein bisschen andribbelt und dann das Auge für den Mitspieler hat. Trotzdem mit seiner Ballsicherheit, diese Qualität teilt er mit Jonas Meffert. Kann Mikkel, er dem Mikkel HSV Bronsi, schon helfen.
Mikkel Bronsi oder Mikkel Bronsis, was sagt der Franzose, Stefan Walter?
Ich bin ja kein Franzose, ich brauche ja immer Hilfe von Franzosen und Mikkel Bronsis, sage ich jetzt einfach mal.
Ja. Wie hat er dir gefallen? Hat eigentlich ganz gute Kritiken bekommen, hat es jetzt nicht so leicht gehabt, gerade auf der Seite gegen Grifo und Günther, das ist ja schon in der Bundesliga auch eine der besten linken Seiten.
Ja, furioses Duo, auch sehr, sehr spannend. Günther hinterläuft immer und dann weißt du als Abwehrspieler nicht, boah, muss ich jetzt mit Günther mitgehen, muss ich die Außenseite zumachen. Wenn ich das mache, zieht Grifo nach innen und schießt im Zweifel den Ball oben rein in den Winkel. Also unfassbar schwierig. Hat aus meiner Sicht vernünftig gemacht. Auch da ist mir persönlich ein bisschen zu sehr gelobt worden nach dem Spiel. Er hat es okay gemacht. Natürlich sind da einige Flanken von links in den Strafraum gekommen. Die sind halt nur alle verteidigt worden, deswegen fiel es nicht so auf. Offensiv wiederum war gar nichts zu sehen und gerade diese Position auf der rechten Schiene, da musst du beide Eigenschaften mitbringen. Wahrscheinlich hat Mikkel Bronsis trotzdem aber den Vorzug vor Jatta erhalten, weil Baumgart ihn für defensiv stärker als Jatta hält. Ich persönlich war überrascht davon, ich hätte eher Jatta spielen lassen. Jetzt gegen Nürnberg wird allerdings wieder Noah Katterbach auf der rechten Schiene spielen. Auch ganz interessante Entwicklung genommen, der junge Mann aus Köln wird auf einmal geschont im Pokal. Das hätte er sich vor ein paar Wochen, als er noch völlig außen vor war beim HSV, glaube ich, auch nicht erträumen lassen. Aber gerade jetzt mit Dompe und Katterbach, das war zuletzt schon auch ein Faustpfand im Spiel des HSV. Und auf diese Stärke wird man jetzt auch wieder gegen Nürnberg setzen.
Ja, Nürnberg ist ein gutes Stichwort. Es wird das erste Mal sein, dass Miroslav Klose, der Weltmeister, jetzt Trainer in Nürnberg im Volkspark, als Trainer dann auch aufläuft. Sind natürlich sehr, sehr viele sehr gespannt. Gerade nach den letzten Ergebnissen der Nürnberger, 4:0 in Fürth und jetzt 8:3 gegen Regensburg. Das war auf jeden Fall ein großes Statement, was Klose da jetzt als Trainer in Nürnberg gesetzt hat. Das lief ja am Anfang jetzt nicht ganz so leicht. Hast du ihn schon mal so ein bisschen beobachtet? Gerade so auch seine Spielweise. Was erwartest du da?
Also seine Spielweise ist mir von außen als sehr, sehr risikofreudig aufgefallen. Nürnberg steht für Tore, allerdings auch für Gegentore. Und ich glaube gerade dieses System, in dem häufig mehr Spieler in die Offensive eingeschaltet sind als in die Defensive, kommt dem HSV zugute, weil Steffen Baumgart eben immer noch auf Umschaltmomente setzt. Und ich denke, da werden sich Räume ergeben.
Ja, was er für eine Spielidee hat und für eine Spielweise, können wir doch dann jetzt gleich mal hören, denn wir haben einen richtigen Experten dabei, der jetzt Miroslav Klose schon seit einigen Monaten in Nürnberg beobachtet und uns erzählen kann, wie der Ex-Nationalspieler als Trainer arbeitet und was den HSV da erwartet. Und jetzt ist er uns zugeschaltet, und zwar ist das Fadi Keblawi von den Nürnberger Nachrichten. Servus.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ich wollte gerade fragen, wie sagt man bei euch eigentlich? Hallo, Servus.
Ich habe vorher auch tatsächlich ein bisschen drüber nachgedacht. Servus ist okay, hallo ist okay. Wir machen da nicht so ein großes Ding draus wie ihr mit eurem Moin. So.
Ich habe mal gelernt, in Bayern sagt man eigentlich Servus, aber Franken und Bayern ist ja auch nochmal ein sensibles Thema.
Nee, Servus ist auch in Franken erlaubt.
Okay. Also. Und in Hamburg darfst du natürlich nicht Moin Moin sagen, ne? Das ist auch ganz wichtig für das Auswärtsspiel, okay, wenn du dann hier wahrscheinlich nach Hamburg kommen wirst, ne?
Am Sonntag. Ich komme tatsächlich nicht, mein Kollege Wolfgang Lars fährt, aber ich werde es ihm ausrichten.
Alles klar. Du warst ja auf jeden Fall schon einige Male jetzt in Hamburg. Das Spiel HSV gegen Nürnberg gab es ja jetzt in der zweiten Liga schon ein paar Mal. Also das Spiel kennst du, ne? Das Spiel Hamburg gegen Nürnberg im Volksparkstadion.
Ich kenn's aber auch noch aus Erstliga-Zeiten. Und ich glaube, es lief immer relativ schlecht für den ersten FC Nürnberg beim HSV.
Ja, mal schauen, wie es am Sonntag läuft. Kannst du uns einmal verraten, seit wann du denn schon in Nürnberg dabei bist? Und ihr habt ja einen recht spannenden Trainer seit diesem Sommer mit Miroslav Klose. Der wievielte Trainer ist er denn in deiner Reporterlaufbahn?
Oh Gott, ich beschäftige mich beruflich mit dem ersten FC Nürnberg seit 2008, also schon eine Zeit. Der wievielte Trainer, keine Ahnung, da kann ich nicht mehr mitzählen, das ist ein bisschen wie beim HSV.
Ein Trainer im Schnitt pro Jahr, oder? Das kommt wahrscheinlich ganz gut hin.
Dürfte hinkommen. Spannender Trainer, einer der spannendsten bisher, die ich beim ersten FC Nürnberg erleben darf, aus vielen Gründen.
Einer der Gründe ist natürlich, dass er ja nicht nur Weltmeister ist, sondern auch Rekordtorschütze der deutschen Nationalmannschaft. Ich habe eben nochmal geguckt, wie viel waren es? 137 Tore, glaube ich, oder?
Auf jeden Fall 16 bei allen Weltmeisterschaften. Damit steht er auch
auf Platz 1. Ja, das ist einfacher zu merken. Ja, auf jeden Fall ein ganz großer Name im Trainerbusiness. Allerdings gleichzeitig noch ein sehr, sehr unerfahrener Trainer. Also er war vorher in Österreich, in Altach, und jetzt seine zweite große Trainerstation. Hat dazwischen ja auch eine Zeit lang dann nichts gemacht. Und von daher lebt er natürlich jetzt so von seinem Namen. Gleichzeitig, wie ich schon sagte, ein theoretisch noch junger Trainer, ne? Wie wird er denn bei euch überhaupt so wahrgenommen? Ist er eher so der neue, junge Trainer oder so, ja, der große Miroslav Klose?
Es ist beides tatsächlich. Das beschreibt sehr gut auch die Gefühlslage in Nürnberg, als bekannt wurde, dass Miroslav Klose neuer Trainer wird. Es gibt und gab so den einen Teil des Publikums, der sich sehr hat beeindrucken lassen von dem Namen Miro Klose, vom Weltmeister Miro Klose. Und dann gab es eine in etwa gleich große Gruppe, die gesagt hat, ja, aber Miro Klose als Trainer hat noch gar nichts erreicht, ist in Altach gescheitert und entlassen worden. Und man hätte sich jetzt in Nürnberg dann doch der Teil zumindest einen erfahreneren Trainer oder einen ausgebildeteren Trainer gewünscht als Miro Klose. Die große Hoffnung, es gibt einfach viele Menschen in Nürnberg, die wünschen sich, dass es mit Miro Klose als Trainer funktioniert, aus sehr irrationalen Gründen, wie ich glaube.
Du sagst es ja gerade schon, er lebt natürlich sehr von seiner Vita als Spieler und jetzt weniger seinen Erfolgen als Trainer. Spürt man denn seine Aura, so die Aura eines 2014er Weltmeisters? Also holt er damit die Spieler ab und auch die Fans natürlich?
Did you think you'd be hearing a holiday ad this early? We know, it's early. But planning ahead is essential before heading into one of the busiest seasons of the year. Beat the rush with Minted, a curated marketplace to discover unique Christmas and holiday cards, gifts, and seasonal decor from artists and makers around the world. Whether it's sharing family milestones on your holiday card, the feeling of finding the perfect present, or decorating your home for cozy gatherings ahead, the holidays are about embracing connection with your people. Bring your traditions to life with independent art and design this holiday season. Use code PODCAST for 20% off Minted holiday cards and gifts.
These days, work is in trouble. We've outsourced most of our manufacturing to other countries, sending away good jobs and our capability to make things. American Giant is pushing back against that tide. They make the high-quality clothing staples you need for a comfortable, stylish, and active summer wardrobe, like vintage-style tees, breathable polos, lightweight sweatshirts, and so much more, right here in the USA. So when you buy American Giant, you create jobs in towns and cities across the country, and jobs bring pride, purpose. They stitch people together. Support America's workers and get 20% off your first order at American-Giant.com with promo code STAPLE20. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code STAPLE20.
Wird immer behauptet, also ein paar Fans tatsächlich, das ist dieser Teil, der sich denkt, mit Miro Klose muss es klappen. Man hat noch Javier Pinola aus Argentinien zurückgeholt, der zumindest in Nürnberg eine Legende ist und jetzt als Co-Trainer arbeitet. Also da wurde schon sehr viel so auf dieser emotionalen Basis gearbeitet. Es wird auch immer behauptet, dass der ein oder andere Spieler vielleicht gar nicht nach Nürnberg gekommen wäre, wenn nicht der Name Klose da gewesen wäre. So grundsätzlich finde ich immer, hat Miro Klose gar nicht so die ganz große Aura in der Außendarstellung. Er ist ein eher schüchterner, zurückhaltender Mensch, ein sehr freundlicher Mensch, sehr ehrlich tatsächlich, was man ja im Fußball zumindest immer weniger findet oder ich zumindest immer weniger erkennen kann. Also es gab Trainingseinheiten in den Ferien, öffentliche Trainingseinheiten, bei denen Miroslav Klose tatsächlich eine halbe Stunde nach Trainingsende immer noch Autogramme schreiben muss und das alles mit einer wirklichen Freundlichkeit und Ruhe macht. Also ja, aber trotzdem so endgültig bewerten kann ich ihn immer noch nicht.
Und ich muss einmal noch kurz einhaken, bevor mich alle hier bewerten und mir völlige Ahnungslosigkeit unterstellen. Also 137 Länderspiele waren es natürlich und 71 Tore, also so rum war es richtig. Ja, so ist das, wenn man kurz vorher nochmal nachguckt. Ja, ich finde das ganz interessant, was du auch sagst, so mit dieser Typ Miroslav Klose. Mich würde mal interessieren, wie zugänglich ist er denn so auch jetzt für euch? Lässt er öffentlich trainieren oder ist er schon jemand, der auch dann vielleicht dadurch, dass er lange bei Bayern München war, schon alles sehr, sehr abgeschirmt macht? Beim HSV ist es ja so, gerade unter Tim Walter konnte man jede Trainingseinheit beobachten. Das war vorher nicht immer so. Das hat dann Steffen Baumgart einfach so übernommen. Da würde mich mal interessieren, wie ist das so für euch mit Miroslav Klose? Wie nah kommt ihr an ihn ran?
Das klingt nach paradiesischen Zuständen. In Nürnberg ist es jetzt schon seit einiger Zeit, ich glaube Beginn der Pandemie so mehr oder weniger, dass das alles sehr restriktiv gehandhabt wird. Im Moment ist man bei 1 bis 2 öffentlichen Einheiten in der Woche. Eine davon ist meist die nach dem Spiel, also Spielersatztraining, also absolut uninteressant. Ja, daran hat mir das Klose nichts geändert. Ich glaube, es taugt ihm ganz gut so. Und das ist ein ewiger Streit auch zwischen Medien und Verein in Nürnberg, den bislang immer der Verein für sich entschieden hat.
Du kannst also nicht so häufig zuschauen oder zumindest nicht bei allen Einheiten. Welchen Eindruck macht er trotzdem auf dich, wenn du ihn dann mal siehst? Also ist er so eine Art Menschenfänger, ist er jemand, der seine Spieler sehr häufig in den Arm nimmt, kommuniziert er viel, lässt er möglicherweise viel seine Co-Trainer machen oder wie läuft so ein Training von Miroslav Klose ab?
Er lässt einerseits tatsächlich relativ viel seine Co-Trainer machen, ist eher ruhig auf dem Platz, wird manchmal laut, wenn es um so disziplinarische Dinge geht, wie man sucht jetzt noch den einen Trainingsball, der irgendwie verschwunden ist und die Hälfte der Mannschaft ist schon auf dem Weg zurück in die Kabine, da kann er dann laut werden und dann kommen die auch alle zurück. Was zumindest am Anfang sehr häufig war, ist, dass er so ein bisschen in die positionsspezifischen Übungen eingegriffen hat. Also es gab immer mal wieder Szenen, wo er sich natürlich die Angreifer genommen hat und mit denen so gefühlt 20 Minuten die perfekte Schusshaltung und sowas nochmal geübt hat. Also Das ist sowas, was ihm auch immer wieder vorgeworfen wird oder was so ein bisschen unterstellt wird im Blick auf Miroslav Klose, dass er so ein ganz guter Positionstrainer wäre eigentlich, und dass so das große Ganze vielleicht nicht seins ist. Das widerlegt er jetzt gerade in den letzten Wochen ein bisschen. Ob das von Dauer ist, muss man sehen.
Ja, du hast die letzten Wochen schon angesprochen, also ich glaube mit viel Euphorie gestartet, dann glaube ich die ersten ein, zwei Spiele lief es ja auch ganz gut, dann kam so etwas eine Schwächephase und jetzt die letzten beiden Spiele, da hat er natürlich richtig auf sich aufmerksam gemacht, einerseits im Derby dann in Fürth 4-0 und jetzt letzte Woche dann zu Hause 8-3 gegen Regensburg, also fast schon ein Eishockey-Ergebnis, ich weiß gar nicht, wann zuletzt in der zweiten Liga mal jemand 8 Tore geschossen hat, ich glaube es ist sehr, sehr lange her. Ich glaube, damit hat sich in Nürnberg auch gerade einiges gedreht, ne? Ich glaube, vorher war man jetzt so, was Miroslav Klose anging, doch etwas skeptisch noch, ob er das so schafft jetzt als Trainer. Und jetzt muss man sagen, ist er, ja, hat er das komplett gedreht, die Stimmung. Zumindest jetzt so nach außen. Ich weiß nicht, wie es in Nürnberg ist.
When was the last time you connected with your long-distance best friend? Your mentor? Your college roommate? Nothing, not even likes and comments on social media, can replace the joy of receiving a holiday card in your mailbox. And with Minted, sending one has never looked more beautiful. Simply upload your photo, choose a card design from an independent artist, then customize the color, shape, and message. For an extra festive touch, add shiny foil accents or upgrade to colored envelopes. Eventful year? Go for a larger format. Or add a QR code to the back of your card to share what your family's been up to. Upload your contacts and we'll even address your envelopes for free. Check in with your people in a way that matters this holiday season. Use code PODCAST for 20% off your Minted holiday card order.
Americans are durable. We take pride in hard work and high quality. American Giant makes durable quality clothing right here in the USA, because what we wear reflects who we are. When you buy American Giant, you're not just wearing the best clothes money can buy, you're helping keep jobs and pride in your own backyard. Premium clothing built to last decades, like it should. Get 20% off your first order at American-Giant.com with code RIGHTHERE24.
Ja, also es war tatsächlich so, dass die ersten 7 Spiele schlecht waren. Auch die Spiele, die der Club da gewonnen hat in Ulm in der Nachspielzeit per Elfmeter und daheim gegen Schalke, waren nicht so überzeugend, dass man sagen hätte können, okay, da erkennt man jetzt was Miroslav Klose spielen lassen will. Gegen Schalke war es eine Halbzeit oder lange Zeit zumindest in Überzahl, nachdem Schalke kurz vor der Halbzeit und in Führung liegend gelb-rot gesehen hat. Fast alle statistischen Daten haben immer gegen den ersten FC Nürnberg gesprochen. Ich glaube auch in den siegreichen Spielen war meist der Expected Goals Wert niedriger als beim Gegner. Es fehlte die Intensität, die Klose immer gefordert hat und so als seine Idee verkündet hat. Also es war nichts zu sehen von einer Nürnberger Spielidee unter Miroslav Klose. Und die hat sich dann so langsam entwickelt in Hannover. Beim Spiel in Hannover hat er das erste Mal mit einer defensiven Dreier- respektive Fünferkette spielen lassen, was vor allem dem Neuzugang Robin Knoche geholfen hat, den er im Sommer von Union Berlin geholt hat, der dadurch nicht mehr so oft in Laufduelle gehen musste, die er allesamt verloren hat vorher. Und er hat einfach seine Formation so nach und nach angepasst, Miroslav Klose. Und das kann man ihm einerseits zurechnen. Er hat umgestellt von einem einzigen defensiven Mittelfeldspieler mit Florian Flick, der in Nürnberg auch immer schon in der Kritik stand, weil er auf dieser Position oft für ein bisschen überfordert gewirkt hat, lässt er jetzt mit 2 defensiven Mittelfeldspielern spielen, hat Julian Justwan von der rechten Außenbahn ins Zentrum geholt, hinter 2 Stürmer, wo am Anfang nur 1 Stürmer war. So, und dieses in dem System jetzt scheint sich die Mannschaft wohl zu fühlen. Also das ist ein Vorteil von Miroslav Klose, dass er da nicht an irgendwas unbedingt festhält. Kritisch kann man ihm auslegen, dass es so lange gedauert hat, wirklich bis zum siebten, achten Spieltag auch gegen Preußen Münster der Sieg. Da stand es zur Halbzeit 2-1 für Münster und erst in der zweiten Halbzeit ist der Club dann so ein bisschen aufgewacht. Dann kam die Länderspielpause, in der Klose behauptet hat, er hat vor allem Flanken trainieren lassen, was hier auch schon wieder einen Aufschrei nach sich gezogen hat, was man in Hamburg vielleicht nicht ganz verstehen kann, weil ihr ganz gerne mal flankt, wenn ich das richtig verstanden habe unter Baumgart. Aber von Flanken war dann in den Spielen in Fürth und daheim gegen Regensburg eher wenig zu sehen, sondern es ist einfach Julian Jostjan in der Zentrale, Janda und Kastrop hinter ihm, das funktioniert wirklich sehr gut.
Ich finde es ganz interessant, dass du sagst, man hat lange Zeit gar keine Spielidee von Miroslav Klose erkennen können. Unterm Strich steht Nürnberg allerdings auch für eine funktionierende Offensive. 23 Tore hat nur eine Mannschaft in der Liga getoppt und das ist der HSV mit 24. Was ist denn das Offensivgeheimnis von Miroslav Klose? Also irgendwas scheint ja zu funktionieren, zumindest im Angriff.
Am Anfang war es, glaube ich, kein Geheimnis, sondern da hat der Club einfach überperformt. Also wie ich schon gesagt habe, die Expected Goals waren eigentlich immer niedriger als die tatsächlich erzielten Tore. Und jetzt ist es wirklich so, dass man mit Stefanos Tsimas, der von PAOK Saloniki geliehen ist, der am Anfang noch ein bisschen gebraucht hat, weil erst 18 Jahre alt, und mit Mahir Emreli zwei Angreifer hat, die sich gut verstehen, die einen guten Geist auch versprühen da vorne. Und dann natürlich ist Julian Jostjan ganz wichtig, der in dieser zentralen Position hinter den Spitzen einfach seine Stärken ausspielen kann, die er ja in Paderborn in der zweiten Liga einst schon bewiesen hat. Und dann noch Kasper Janda und Jens Kastrop, zwei einigermaßen spielstarke defensive Mittelfeldspieler. Also das ist, und dadurch hat sich jetzt im Spiel gegen Fürth das erste Mal wirklich so die offensive Power des Clubs gezeigt. Und ich habe danach auch mit Jens Kastrop nach dem 8:3 gegen Regensburg gesprochen und der sagt auch, dieses Spiel in Fürth hat ihnen einfach auch so viel Selbstvertrauen gegeben, so viel Zutrauen in diese Formation, die Klose da jetzt wählt, dass es dann gegen Regensburg fast zwangsläufig so war. Aber trotzdem hat der erste FC Nürnberg schon immer noch seine Probleme.
Ich habe mir auch gerade nochmal die Aufstellung angeguckt. Ich war ja im Winter, kurz vor Weihnachten, bei dem letzten Spiel des HSV in Nürnberg da im letzten Jahr. Also da hat sich die Mannschaft ja wirklich sehr, sehr stark verändert. Aber man merkt auch schon, wenn du so sprichst und eure Bewertung hört, ich glaube auch in Nürnberg haben jetzt Spieler oder ein Trainer nicht so viel Zeit. Da werden sofort Ergebnisse erwartet und die Kritik ist dann schnell da. Das ist ja dieses klassische Phänomen bei Traditionsvereinen. Was würdest du sagen, wenn er jetzt nach Hamburg kommt, du schüttelst gleich mit dem Kopf, vielleicht kannst du dazu nur was sagen, aber jetzt, wenn Nürnberg nach Hamburg kommt, glaubst du, Klose wird diesen Offensivwind dann mitnehmen und versuchen dann auch sein Spiel durchzuziehen, oder glaubst du, dass er da dann schon Respekt hat von der Hamburger Offensive und vielleicht ein bisschen eine andere Taktik wählt?
Send peace, love and joy to your loved ones this season with a minted photo holiday card designed by an independent artist. Use code PODCAST for 20% off your order.
This country was built on a distinctly American work ethic. But today, work is in trouble. We've outsourced most of our manufacturing to other countries, sending away good jobs and diminishing our capability to make things. American Giant is pushing back against that tide. They make the kind of high-quality clothing staples you need for a comfortable, stylish, and active summer wardrobe. Like vintage-style tees, tough tank tops, breathable polos, lightweight sweatshirts, shorts, and so much more. All made right here in the USA. From growing the cotton to adding the final touches. So when you buy American Giant, you create jobs for seamsters, cutters, and factory workers in towns and cities across the United States. And it's about more than an income. Jobs bring pride, purpose. They stitch people together. Support America's workers and get 20% off your first order at American-Giant.com with promo code STAPLE20. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code STAPLE20.
Nochmal kurz zum Kopfschütteln. Es gab hier die Diskussion tatsächlich auch mal wieder nach dem 3:2 gegen Münster. Da hat sich dann Olaf Rebbe, der Sportdirektor, zu Wort gemeldet und dachte, nochmal erzählen zu müssen, dass in Nürnberg das Umfeld so besonders schwierig sei. Es gab tatsächlich eine Trainerdiskussion vor diesem Spiel gegen Münster. Ich glaube, bei einer Niederlage wäre es eng geworden, auch wenn die Verantwortlichen immer gesagt haben, sie stehen zu Klose. Ich glaube nicht, dass das Umfeld hier schwierig ist, weil Traditionsverein und sonstiges, sondern es ist einfach deshalb schwierig, weil es beim ersten FC Nürnberg seit 4 Jahren jetzt mehr oder weniger Dauerkrise gab und gibt und dann so einen Start in die Saison mit einem Trainer, von dem er durchaus behaupten kann, dass er noch nicht so viel erreicht hat, da war das eigentlich logisch und hatte nichts mit dem schwierigen Umfeld zu tun. Man sieht jetzt, dass sofort auch wieder Euphorie herrschen kann. Es war dann nach diesem 8:3, weil es Pokaljahr in Sinsheim, da sind dann einfach mal 10.000 NürnbergerInnen mitgefahren und haben das Ganze zum Heimspiel gemacht. Und da komme ich dann auch zum zweiten Teil der Frage. Ich glaube schon, dass er so offensiv weiterspielen wird. Sie haben das jetzt auch bei der TSG Hoffenheim ähnlich wieder versucht. Und ich glaube tatsächlich, dass im Moment einfach das Selbstbewusstsein da ist, dass man das beim HSV zumindest auch funktioniert. Ob es dann klappt, weiß man nicht. Es war jetzt, Münster ist nicht der stärkste Gegner. Regensburg ist wahrscheinlich die schwächste Mannschaft der Liga immer noch. Und die Spielvereinigung Fürth hat der Club auch in so einer halben Krise erwischt. Und die TSG Hoffenheim jetzt im Pokal wieder, Erstligist, fünfmal rotiert irgendwie in der Startaufstellung. Also es ist ein positiver Trend beim Club, aber wie fest der ist, das zeigen jetzt dann die nächsten Wochen. Da kommen jetzt auf den Club relativ komplizierte Spiele, beginnend mit dem in Hamburg zu.
Das könnte natürlich eine Spielweise sein, die dem HSV und Steffen Baumgarts Spiel, die sehr in die Karten spielt. Also Baumgart setzt selbst in Heimspielen gerne auf Umschaltmomente und da dürften sich ja dann auch Räume ergeben. Wenn man sich mal so die Defensivbilanz des Clubs anguckt, 19 Gegentore nach 10 Spieltagen, das ist ehrlicherweise die Bilanz eines Absteigers. Du hast schon geschildert, dass Miro Klose das dann auch irgendwann aufgefallen ist und er dann auch umgestellt hat auf die Dreierkette, Robin Knoches Schwäche damit ein bisschen kaschiert hat, indem er nicht mehr in die Laufduelle muss. Trotzdem die Frage, kriegt er das generell im Griff? Die Defensivproblematik sind jetzt natürlich auch nochmal 3 Tore dazugekommen. Zu Hause gegen Regensburg muss auch nicht unbedingt sein. Natürlich, wenn man 8:3 gewinnt, gibt es andere Themen, da geht das unter. Aber man muss ja auch immer die langfristige Entwicklung sehen oder mindestens mal die mittelfristige. Siehst du da auch ja im Endeffekt Entwicklungsschritte, um auch die Defensive in den Griff zu bekommen?
Ehrlich gesagt noch nicht so wirklich. Also das gegen Regensburg war tatsächlich, es gab glaube ich noch 2 Regensburger Abseitstreffer und das ist dann 5 Gegentore gegen so eine Mannschaft, die vor diesem Spiel genau einmal getroffen hatte. Also da braucht man glaube ich nicht viel über defensive Stabilität sprechen. In Hoffenheim jetzt war es tatsächlich besser. Also die TSG hat sich da relativ wenig Chancen aus dem Spiel heraus erspielen können. Beide Gegentreffer für den Club nach Eckbällen. Deshalb, das bleibt schon noch so ein bisschen die Baustelle. Man muss sehen, wie die Schienenspieler auf den beiden Seiten, wie die so funktionieren. Die Danilo Soares, wenn der auf der linken Seite spielt, ist praktisch gegen jeden Gegenspieler mit Geschwindigkeitsnachteilen in dieser Liga. Berkay Yilmaz, der jetzt im Pokal gespielt hat, ist da sicherlich ein bisschen schneller. Auf der rechten Seite gibt's eigentlich nur Oliver Villassen, der seine Stärken auch eher in der Offensive hat. Also das könnte schon auch noch so ein Ding sein, dass da vielleicht über die Flügelgefahr droht.
Du hast ja eben schon mal kurz gesagt, also die letzten Jahre in Nürnberg war sehr viel Krise, mit Dieter Hecking dann auch teilweise wieder selbst als Trainer, am Ende musste er dann selbst gehen. Letztes Jahr auch dann wieder nicht die ganz überzeugende Saison. Was würdest du denn sagen, gerade wenn man jetzt so die zweite Liga sich anguckt, da sind ja 9, 10 Vereine, die alle aufsteigen wollen, da ist jetzt wahrscheinlich so ein Platz 8, so wie Nürnberg gerade steht, mit 2 Punkten hinter dem HSV. Würde ich mal sagen, absolut im Soll. Wie ist da so die Zielsetzung? Was wird von Miroslav Klose erwartet? Wahrscheinlich nicht der Aufstieg in dieser Saison, aber so langfristig ist da ein Plan geschmiedet worden, was man mit ihm vorhat?
Verkündet natürlich niemand öffentlich, weil Dieter Hecking hier mal betont hat, ich glaube vor 2 Jahren, dass er einen Platz im vorderen Tabellendrittel will, also den ersten 6, und dann gab's Abstiegskampf bis zum letzten Spieltag und es ist ihm um die Ohren geflogen. Der neue Sportvorstand Joti Hatzialexiou hat gesagt, er will jetzt eine ruhige Saison spielen. Aber natürlich bleibt beim ersten FC Nürnberg der Aufstieg in mittelfristig ein Ziel. Anders kann man das in Nürnberg tatsächlich auch immer noch nicht verkaufen, obwohl der Club inzwischen auch von den wirtschaftlichen Kennzahlen her einfach ein ganz normaler Zweitligist geworden ist.
Joti Chatia Lexio, allein für diese fehlerfreie Aussprache hat es sich gelohnt, dass wir nicht nur telefoniert haben, sondern es im Podcast aufnehmen, dieses Lob.
Es gibt tatsächlich viele Aussprachvarianten, aber ich behaupte immer, meine ist richtig, ohne ihn jemals danach gefragt zu haben.
Gut, wir können dir definitiv auch nicht das Gegenteil beweisen, von daher nehmen wir das so hin. Wie viel Zeit meinst du, bekommt Miro Klose, sagen wir mal, sie steigen die Saison nicht auf, stabilisieren sich, aber denkst du, dass man generell mit ihm etwas aufbauen will, also dass man ihm die Zeit gibt? Das ist ja tatsächlich bei Traditionsvereinen immer so eine Sache, ob man es dann doch kurzfristig von den Ergebnissen abhängig macht oder ob man die mittelfristige Entwicklung sieht.
Kurzfristige Ergebnisse, würde ich ganz eindeutig sagen, in Nürnberg. Und da ist tatsächlich bei kurzfristigen Ergebnissen ist sowas zwischen Platz 8 und 12, glaube ich, für alle okay. Aber in Nürnberg kannst du nicht auf deine Idee verweisen und sagen, wir werden jetzt zweimal 14er, aber entwickeln da die ganz coolen Dinge, sondern im Zweifel wird eine längere Niederlagenserie oder eine längere Misserfolgsserie wieder sehr schnell zu dieser Diskussion zurückführen, weil eben auch immer noch die Zweifel daran bestehen, ob Miroslav Klose ein guter Trainer werden kann. Also die sind ja nicht weggewischt jetzt durch diese drei okayen Spiele in der Liga.
Mhm. Kurzfristige Ergebnisse ist ein gutes Stichwort jetzt am Sonntag in Hamburg. Was traust du da dem HSV zu? Und ich glaube auch, es ist ja auch für Miroslav Klose eine große Chance, in so einem Spiel in Hamburg da nochmal jetzt nachzulegen. Dann hat er, glaube ich, alle Fans und auch die Medien auf seiner Seite, oder?
Ja, genau. Ich glaube, also für den 1. FC Nürnberg wird wichtig sein, einfach, dass er die Leistung ansatzweise bestätigen aus diesen letzten vier Partien, wenn man den Pokal mit reinnimmt, wo man Münster wieder so ein bisschen rausnehmen muss. Historisch gesehen muss man dem 1. FC Nürnberg da am Sonntag nicht viel zutrauen, aber ja, wir lassen uns überraschen. Wirklich sehr schwer einzuschätzen. Das Schöne ist, ich bin auch mal wieder freudig gespannt auf dieses Spiel, ob der Club da gegen wahrscheinlich die Spitzenmannschaft der Liga mithalten kann oder ob es eben so wird wie in den letzten Jahren.
Ich glaube, das, was sicher ist, ist, dass Hamburg auf jeden Fall Tore schießen wird. Und dann schauen wir mal, wie viel da Nürnberg dem entgegenzusetzen hat. Ja, Fadi, wir sind tatsächlich am Ende. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns einmal den Trainertypen Miroslav Klose erklärt hast. Waren sehr spannende Einblicke. Vielen Dank.
Gerne. Ciao. Servus.
Ja, Servus sagt man auch zum Abschied nach Nürnberg. Und in Hamburg sagt man nicht Servus, sondern Tschüss. Und bei uns heißt das auf Wiederhören.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.
Here in America, work is in trouble. We've offshored our manufacturing, sent away good jobs, and lost so much ability to make things. American Giant is pushing back against that tide. They make high-quality clothing for a summer wardrobe you'll love, all made right here in the USA. Support America's workers and get 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code STAPLE20.